Und wir können dankbar sein, dass wir so sind. Es war nicht immer so im Laufe der Kirchengeschichte, dass man positiv über diese von Gott gegebene Gabe gedacht hat. Im Gegenteil, es wurde häufig negativ darüber gedacht. Zum Beispiel, ich habe ein Buch und in diesem Buch wird darüber gesprochen, wie man über diese Gabe der Geschlechtlichkeit gedacht hatte. Im Mittelalter hat ein Theologe gesagt, wenn Eheleute Geschlechtsverkehr haben würden miteinander, würde der Heilige Geist den Raum verlassen. Luther hat sogar selber gesagt, wenn Gott mich gefragt hätte, wie Kinder auf die Welt zu bringen wären, hätte ich einen anderen Weg als Geschlechtsverkehr gefunden. Das kommt aus dem Gepräge von Katholizismus, wo die falsche und unbiblische Theologie in Katholizismus so herrschte, dass der Sündenfall identisch war mit dem Geschlechtsakt. Sodass Leute dachten, dass die verbotene Frucht eben die Geschlechtshandlung sei. Und Katholizismus hat auch im Mittelalter versucht, den Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe zu reduzieren auf ein absolutes Minimum. 40 Tage vor Ostern dürfe man nicht und zwei Wochen vor Weihnachten und zwei Wochen nach Weihnachten dürfe man nicht und so weiter. Und sie haben es reduziert auf, ich glaube, 15 oder 20 Tage im Jahr, wo man Geschlechtsverkehr haben dürfe. Nun, das ist nicht Gottes Einstellung zu deiner und meiner Geschlechtlichkeit. Die Bibel bestätigt eine sehr hohe und sehr würdigende Einstellung zu dieser Gabe. Es ist eine Freude, die ich habe, immer wieder über dieses Thema, wenn ich darüber sprechen darf, Erhebendes, Heiliges darüber zu sagen. Es ist zu schön, als dass ich dieses ganze Gebiet dem Teufel überlassen will. Denn er hat eine Schande daraus gemacht, aus dieser göttlichen Gabe unserer Geschlechtlichkeit. Hebräer Kapitel 13, Vers 4 sagt, die Ehe ist von allen in Ehren zu halten, und das Ehebett unbefleckt. Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Hebräer 13, Vers 4. Es kann hier und kann nur deutlich bestätigt werden, dass das Ehebett unbefleckt ist. Es ist gesegnet von Gott. Nicht nur der eheliche Stand, sondern auch die Geschlechtsbeziehung innerhalb der Ehe ist ein von Gott gegebenes, wunderbares, heiliges Geschenk. Wofür hat Gott uns Menschen diese Gabe gegeben, diese Gabe der Geschlechtlichkeit? Nun, einmal wissen wir alle, es ist die Fortpflanzung erstens. 1. Mose 1, Vers 26. Seid fruchtbar und mehret euch, multipliziert euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Vielleicht zu diesem Vers nur Folgendes. Dieser Vers wird heute angegriffen von den Gegnern des Christentums. Sie behaupten, es sei dieser Text der Schrift, der zu der Umweltkatastrophe führen würde. Machet euch die Welt untertan, füllet sie euch und machet sie euch untertan. Ich habe selber von manchen gehört, wenn ihr vier Kinder habt, das sei unverantwortbar und unverantwortlich. In einer Welt, in der es so viele Kinder gibt, wie kann man noch mehr Kinder in die Welt setzen? Oder wie könne man noch mehr Kinder in die Welt setzen? Das sei nicht zu verantworten. Nun, ich stehe ganz anders eingestellt in dieser Beziehung. Gott gab hier einen Befehl und er wusste, irgendwann mal geht die Weltgeschichte zu einem Ende. Und wenn sie voll ist, wird er sie leeren. Er wird ein Ende machen von dieser Weltgeschichte. Bis dahin aber ist es nicht unsere Freiheit, die Welt so untertänig zu machen, dass wir sie kaputt machen. Das ist nicht die Bedeutung von dem Urtextwort hier in 1. Mose 1, Vers 26. Machet sie euch untertan. Er hat nicht gesagt, machet sie euch kaputt. Sondern er sagte, wir haben zu regieren in dieser Welt und verantwortlich zu regieren. Und ich bin sehr dafür, dass ein Christ verantwortungsbewusst mit den Rohstoffen dieser Welt umgeht. Ich trage heute nicht Grünes, nichts Grünes, oder wenigstens nichts sichtbar Grünes. Ich bin nicht ein Grüner. Politisch überhaupt nicht. Ich bin aber sehr dafür, dass ein Christ weise, konservativ, überlegend, denkend mit den Schätzen dieser Welt umgeht. Das ist biblisch, nur biblisch zu verantworten. Was anderes, Verschwendung, ist nicht biblisch zu verantworten. Und ich halte es nicht zu verantworten, wenn man zu zweit fahren kann, dass jeder der beiden für sich alleine fährt und wir noch mehr von dem kostbaren Öl kaputt machen. Ich denke, wir Christen haben hier ein Vorbild zu setzen und uns nichts sagen zu lassen von der Welt diesbezüglich. Wir sollten der Welt eher was sagen diesbezüglich. Das ist aber nicht zum Thema von heute Morgen, nur von dem Text ausgehend, weil dieser Text, ihr werdet in den kommenden Jahren noch mehr und mehr und mehr davon hören, wie Leute sagen, ach ihr Christen, ihr seid schuldig. Es ist dieser Text, der dazu geführt hat, zu unserer Umweltkatastrophe. Das stimmt überhaupt nicht. Dieser Text befürwortet niemals im Leben eine Verschwendung und Vergeudung unserer Rohstoffe und unserer Natur. Kindergebären ist ein Plan Gottes für die Geschlechtlichkeit, aber nicht der einzige Plan Gottes. Die Gabe unserer Geschlechtlichkeit ist aber für die Leute innerhalb der Ehe, dass sie innerhalb der Ehe die Freude haben sollen. Es ist immer für den anderen gerichtet, immer auf den anderen gerichtet. Ich beantworte hiermit auch eine Frage über Homosexualität. Vorhin wurde erwähnt, dass jemand lesbisch sei und das sei vom Personal in einer Anstalt oder in irgendeiner Seelsorgesituation befürwortet. Das sei alternativ heutzutage, man könne sowas akzeptieren. Gestern schon schauten wir den Text in 1. Korinther Kapitel 7 an. Und in diesem Text in 1. Korinther Kapitel 7 macht der Herr uns das sehr deutlich, dass meine Männlichkeit meiner Frau gerichtet ist und ihre Weiblichkeit ihrem Ehemann gerichtet ist. Und das schließt Homosexualität aus. Unsere Gabe der Geschlechtlichkeit ist dem anderen gerichtet. Wir sind heterosexual. Nicht homosexual. Unsere Sexualität ist eine Gabe, die hier in einem Rahmen einzusetzen ist, an einem Platz, nämlich innerhalb der Ehe. Auch dieser Text in 1. Korinther Kapitel 7 gibt uns eine Antwort auf die Frage der Selbstbefriedigung. Denn der Text in 1. Korinther 7 macht es deutlich, meine Männlichkeit ist für meine Frau und nicht für mich. Ihre Weiblichkeit ist für ihren Mann und nicht für sich, so dass ich meine Geschlechtlichkeit als Gabe einer anderen Person gerichtet sehen muss. Daher ist es nicht dafür da, dass ich mir diene damit, sondern meiner Frau. Homosexualität ist auch deutlich in der Schrift ausgeschlossen, in Römerbrief Kapitel 1. Macht die Schrift uns das äußerst deutlich, dass Homosexualität das Endergebnis ist von der Ablehnung von Gott. Nun, sind Leute im Hörerkreis von der Kassette oder auch im Hörerkreis heute Morgen, die Probleme damit haben? Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat mit einem Plan und er wusste, wozu er uns gemacht hat. Und damals in 1. Mose 19, als Sodom und Gomorra sich der Homosexualität voll hingaben und mit solch einer leidenschaftlichen Intensität haben sie das ausgelebt, und ich habe auch inzwischen gehört, dass das ein Merkmal ist von Homosexualität, es ist diese gesteigerte Leidenschaft, dass selbst nachdem der Engel Gottes die Männer in Sodom geschlagen hat mit Blindheit, sie trotz ihrer Blindheit mit Eifer versuchten, die Tür des Hauses von Lot zu finden, um diese Engel zu sich zu nehmen, um trotzdem Geschlechtsverkehr, homosexuellen Verkehr mit ihnen zu haben. Trotz der Blindheit, die Leidenschaft nicht aufgegeben. Ich habe eine Kassette gehört über Homosexualität von einem Prediger, der Streife fuhr, mit und auch als Seelsorger diente bei der Los Angeles Stadtpolizei. In Los Angeles gibt es natürlich sehr viel Kriminalität, das ist in der weiten Welt bekannt. In vielen Großstädten der Welt ist das bekannt, aber dort ist es auch besonders geprägt. Und er erzählte, dass die Polizisten mittlerweile dort in Los Angeles feststellen können, wenn es einen Mord gibt, ob es ein Mord war von einem Homosexuellen oder von einem normalen Menschen, kann man so sagen, also nicht einem Homosexuellen. Jedes Mal, wo sie entdeckt haben, dass zum Beispiel mit einem Messermord die Leiche 50, 60 oder 70 Mal durchstochen wurde, da wussten sie, es ist ein Homosexueller. Er geriet in Leidenschaft und vergisst sich total. Ein Stich reicht nicht. 70, 80, 100 Stiche. Es ist eine Leidenschaft mit Homosexualität, die an den Tag gelegt wird, und die Schrift bestätigt das auch. Die Schrift sagt das sogar vor in 1. Mose Kapitel 19. Das Ehebett ist unbefleckt. Jede Form von der Äußerung unserer Sexualität außerhalb von dem Ehebett entspricht nicht dem Plan Gottes. Und wenn jemand hier ist oder jemand diese Kassette hört, der Probleme hat mit Homosexualität, eventuell Erfahrungen in der Vergangenheit und noch die Neigung hat, ich bin so dankbar, dass die Bibel eine gute Nachricht enthält. Die Bibel spricht von Evangelium, Hoffnung, eine hoffnungsvolle Botschaft für Leute, die gefallen sind, die auch geschändet wurden. Vielleicht gibt es jemand hier, und das wäre nicht außergewöhnlich, die in der Wohnung auch vom Vater oder vom Stiefvater geschändet wurde oder irgendeine solche Schande erlebt hatte in der Kindheit. Das ist mir häufig passiert in der Seelsorge. Und ich spreche gern solche Leute wohlwollend an. Auch das erlebt die Hilfe des Herrn. Wenn du hier bist heute Morgen, auch mit der negativsten Prägung deiner Vergangenheit, auch auf dem geschlechtlichen Bereich, Jesus Christus bietet Hilfe. Jesus Christus bietet Vergebung. Wenn auch du bewusst das gemacht hast, Jesus Christus bietet Vergebung und Hilfe an. Wenn es über dich gemacht wurde gegen deinen Willen, Jesus Christus bietet Heilung an. Wenn auch du als die Schuldige dich verstehst, Jesus Christus bietet die Hilfe an. Vor ein paar Jahren waren wir in den USA und ich telefonierte mit einer Klassenkameradin, die zu meiner Schulzeit zum Glauben kam und treu mit ihrem Mann in einer Gemeinde dient. Und sie erzählte gerade von einem Dienst, den sie in der Gemeinde tut. Und ich war erstaunt. Sie sagte, ich diene misshandelten Frauen. Frauen, die geschlechtlich misshandelt wurden. Und dann hat sie gesagt, Roger, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber in meiner Jugend wurde ich von meinem Schwager misshandelt. Ich wurde vergewaltigt von ihm. Und er, typisch wie viele, hat gesagt, aber du schweigst darüber und wehe, wenn du einen Ton sagst. Das ist atypisch, also nur urtypisch für Leute, die das tun, sie dann mit ein paar Pfennige und so weiter drohen, du sagst aber ja nichts. Marilyn Monroe wurde misshandelt von einem Mann und er gab ihr 5 Cent und mit einer großen Bedrohung sagte, aber das sagst du ja keinem. Und das war der Beginn ihrer geschlechtlichen Erfahrung, die Misshandlung von einem älteren Herrn. Diese Freundin von uns sagte, sie dient in der Gemeinde und sie sagte, Roger, weil ich das erfahren habe, kann ich fast ablesen an dem Gesicht einer Frau, ob das in ihrem Hintergrund liegt. Und wir haben jetzt vielen Frauen in unserer Gemeinde geholfen, die Hände zu ihnen gereicht, weil in ihrer Vergangenheit solche schweren Dinge liegen. Und wir helfen ihnen zurechtzufinden, jetzt in der Ehe, jetzt in der neuen Situation oder zurechtzufinden als Ledige, mit der Gabe ihrer Geschlechtlichkeit. Gott hat uns diese Gabe gegeben für die Fortpflanzung. Die Gabe zweitens ist immer dem Ehepartner gerichtet innerhalb der ehelichen Beziehung. Und drittens, die Gabe wurde gegeben für die sinnliche Freude der beiden. Gott will, dass wir Freude haben an unserer Beziehung innerhalb der Ehe. Und das heißt in diesem Text in 1. Korinther 7, der Mann leiste der Frau die schuldige Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Manne. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch nicht der Mann selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft auf einige Zeit, damit ihr zum Gebet Muße habt oder Zeit habt, Freiheit habt und kommet wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, um eure Unenthaltsamkeit willen. Hier haben wir eine Dienstgabe zur gegenseitigen Freude innerhalb der Ehe bekommen. Eine Dienstgabe. Ich habe eine Verpflichtung meiner Frau gegenüber und sie mir gegenüber innerhalb der Ehe. Und keiner darf einseitig aussetzen im Ausüben dieser Dienstgabe nach dem Text der Schrift, sondern nach Übereinkunft, nach Absprache. Und der Grund, warum man aussetzen darf, ist ein geistlicher Grund. Es ist wie das Fasten. Man setzt mit dem Essen aus, beim Fasten, um mehr Zeit zu haben für das Gebet, dem Herrn zu widmen. In diesem Text, damit ihr zum Gebet Muße habt, damit ihr mehr Zeit habt zum Gebet, da könnt ihr übereinkommen, da auszusetzen. Warum nicht lang? Darum, dass man nicht versucht werde oder wird, in geschlechtliche Ausschweifung zu kommen und geschlechtlich dem Partner untreu zu sein. Ich habe Horrorgeschichten in meinem Gedächtnis von vielen Ehepartnern. Manche haben mir gesagt, wir haben seit einem Jahr keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt in der Ehe und beide leiden darunter. Die Beziehung leidet darunter. Und beide stehen absolut offen für jegliche Form von satanischem Angriff. Gott gab ihnen die Gabe der Geschlechtlichkeit in der Ehe, damit sie sich gegenseitig schützend dienen. Und ich denke persönlich als Verkündiger des Evangeliums an Worte, die ich hörte von dem Bibelausleger Hal Lindsey, der das Buch Alter Planet Erde wohin geschrieben hat. Der Name ist den meisten von uns bekannt. Als er Mitarbeiter war von Campus für Christus, hat er einen Vortrag gehalten und ich bekam das Tonband von diesem Vortrag. Und er erzählte davon, dass der Direktor von der biblischen Ausbildungsstätte, wo er seine Ausbildung hatte, alle Männer in der absolvierenden Klasse zusammengerufen hatte. Und er hat drei Dinge gesagt, diesen absolvierenden Männern oder diesen absolvierenden Leuten in ihrer Ausbildung. Er sagte, es ist kaum denkbar, dass der Feind euch zu Fall bringen kann in eurer Theologie. Ihr bleibt theologisch auf diesem Standpunkt wahrscheinlich euer ganzes Leben lang. Aber bekanntlicherweise bringt der Feind Männer Gottes, die im Dienst des Herrn stehen in der Verkündigung, durch drei Hauptmittel zu Fall. Geld, Sex und Ehre. Geld, Sex und Ehre. Man braucht nur die Fernsehprediger von den letzten paar Jahren mal anzuschauen, die gefallen sind, um nur die Bestätigung zu hören davon, wie angeblich große Gottesmänner gefallen sind. Und in diesem Bereich von Geld, Sex und Ehre, allen drei, weltweit bekannt oder bundesweit bekannt, wohlhabend und schwer versucht auf der Ebene der Geschlechtlichkeit. Als ich in Deutschland war, mit 19 Jahren, innerhalb von 3 Monaten gingen 3 verschiedene nordamerikanische Missionsehepaare zurück, alle 3 wegen geschlechtlicher Verfehlung. Alle 3. Einer saß bei uns am Tisch in Berlin. Etwa 3 oder 4 Wochen später hörte ich, er hatte schon über Jahre eine Freundin an der Seite. Und er sagte, er hat uns gesagt am Tisch, wie Leute zum Glauben kamen in seinem Dienst. 3 Wochen später wurde er nach Hause geschickt und dann kam es heraus, dass er über Jahre diese Freundin an der Seite hatte und war bereit, weiter in der Mission zu dienen mit dieser Beziehung an der Seite. Unglaublich, wie blind, wie verrückt es werden kann. Der Pastor, der mein Pastor war, als ich in den Dienst des Herrn ging, beging Ehebruch und ich sprach mit ihm vielleicht 4 Monate später. Ich habe gemerkt, als er darüber sprach, über diese Angelegenheit, er sagte zitternd, Roger, er war zurückgekommen zu seiner Frau, hat Buße getan. Er sagte, Roger, und er sagte mit Zittern, wir waren in einem Motelzimmer, wir haben sogar die Bibel miteinander gelesen. Und ich habe das Empfinden dabei gehabt, es ist ganz richtig, was wir tun. Und als er sprach von dieser Frau, er und ich standen hinten im Garten, meine Frau und seine Frau saßen in der Wohnung und sprachen miteinander. Er erzählte mir hinten, er hat gezittert. Wie der Laub am Baum im Winter hat gezittert und ich habe gewusst, wenn die Frau uns vorbeiläuft, dann läuft er ihr nach. Noch 6 Monate, nachdem er zu seiner Familie zurückkam von diesem schrecklichen Ereignis, noch so sehr zog an ihm und bewirkte in seinem Leben einen Schaden durch das, was er erlebt hat an diesem Sündenfall. 1. Korinther 7 macht es so deutlich, dass wir in der Ehe als Ehepartner uns schützende Funktion haben gegenseitig. Die Männer haben eine schützende Funktion für die Frau und die Frau für den Mann und dürfen einander in sinnlicher Freude dienen, mit Freuden, so dass jeder geschützt ist in diesem Bereich. Wenn man merkt, dass es auch ein Bedürfnis ist von beiden, dass Gott diese Gabe gegeben hat zu unserer sinnlichen Freude, und wer auch im Zweifel ist darüber, er braucht nur zum Beispiel das Hohelied vom Alten Testament anzuschauen, um das bestätigt zu bekommen. Übrigens, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das Hohelied sei ein Bild von der Gemeinde, und manche Leute wollen es gar nicht wahrhaben, dass es hier sinnliche Freude gemeint ist, dass es hier sich handelt um zwei Leute, die sich lieben innerhalb der Ehe und die das ausleben, sondern sie wollen die Beziehung Christus-Gemeinde haben und wollen gar nicht, dass die Bibel so deutlich spricht über die Freude, die ein Ehemann hat über seine Frau und umgekehrt, und wo man über den Körper des anderen eine Freude hat. Übrigens, denk mal darüber nach, Christus ist unser Bräutigam. Und weißt du, worüber ich manchmal nachdenke? Er freut sich über den Leib seiner Frau. Es ist nicht falsch, wenn wir uns freuen über den Leib unseres Ehepartners. Christus freut sich über seine Braut, die Gemeinde. Und das heißt in Epheser 5, wir haben das mehrmals gelesen diese Tage, er will sich die Braut herrlich, sauber, gereinigt darstellen. Herrlich! Er möchte eine pure Braut haben. Christus gab uns einen herrlichen Plan. Übrigens in Sprüche Kapitel 5, Vers 15, in Bezug auf diese sinnliche Freude, die wir in der Ehe genießen dürfen, lese ich diese Verse. Sprüche 5, Vers 15. Trinke Wasser aus deinem Born und ströme aus deinen Brunnen. Und du fragst ja, was bedeuten solche Worte? Ich kann euch schon im Voraus sagen, habt Geschlechtsverkehr mit deiner Frau. Das ist die Bedeutung dieser Worte. Und er erklärt, woher wir diese Bedeutung haben. Trinke Wasser aus deinem Born und ströme aus deinen Brunnen. Sollen deine Quellen sich auf die Straße ergießen? Sollst du fremd gehen? Deine Wasserbäche auf die Plätze? Sie sollen dir alleine gehören und keinem Fremden neben dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich des Weibes deiner Jugend. Freue dich des Weibes deiner Jugend. Es soll eine Freude sein an deiner Frau. Die liebliche Hindin, die anmutige Gemse, möge dich ihr Busen allezeit ergötzen. Mögest du dich an ihrer Liebe stets berauschen. Das ist ein starkes Wort. Das ist ein sehr ermutigendes Wort für die Ehe. Die Liebe innerhalb der Ehe, auch die geschlechtliche Seite der Liebe innerhalb der Ehe, von Gott gewollt, ist eine Seite, über die man sich freuen soll. Hier spricht er sogar von einer Berauschung. Warum aber, mein Sohn, wolltest du dich an einer anderen vergehen, an den Busen einer Fremden umarmen? Denn eines jeglichen Wege liegen klar vor den Augen des Herrn, und er achtet auf alle seine Pfade. Gott weiß, was wir tun, und er hat einen Plan, nämlich, dass wir innerhalb von diesem Plan in der Ehe als Ehepartner einander die Treue halten. Und zwar nicht nur Treue in der Tat, sondern auch Treue in den Gedanken. Geschlechtsverkehr beginnt in den Gedanken. Geschlechtsverkehr beginnt, wenn wir daran denken. Christus hat das deutlich gesagt im Neuen Testament. Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat mit ihr schon Geschlechtsverkehr begangen in seinem Herzen. Und es beginnt mit dem Gedanken, ich möchte, dass alle meine Gedanken nur einer einzigen Frau gelten in diesem Weltall, nämlich meiner Frau Nancy. Ich möchte, dass auch wenn ich verreist bin, ich nur an eine Frau in diesem Weltall denke. Und zwar an meine liebe Frau Nancy. Ich habe ihr die Treue versprochen. Und ich will ihr die Treue halten mein ganzes Leben lang. Koste, was es will, ich will ihr die Treue halten. Ich möchte ihr dienen mit dieser Gabe, die Gott uns gegeben hat. Gott gab uns diese Gabe erstens für Fortpflanzung, zweitens für den Ehepartner, drittens für die sinnliche Freude und viertens, um die Beziehung zwischen der Gemeinde und Christus darzustellen. Wir sahen gestern in Epheser Kapitel 5 vielleicht etwas, was man gerne überliest. Darf ich bitten, dass wir das noch einmal aufschlagen? Epheser Kapitel 5 im Neuen Testament. Entschuldigung, dass wir so viele Texte heute Morgen aufschlagen. Aber ich halte es für wichtig, dass wir hier richtig denken. Epheser 5. Ich verspreche, die Blätterei hört vielleicht hiermit auf oder es gibt nur noch einen Text. Danke für eure Geduld. Er spricht hier in diesem Text ab Vers 25 von der Liebe des Mannes für seine Frau. Und dann sagte er, Vers 30, denn wir sind, Vers 29, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Der Herr pflegt und ernährt seine Gemeinde, und der Ehemann hat seine Frau zu pflegen und sie zu ernähren. Denn wir sind Glieder seines Leibes, des Leibes Christi, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und dann noch einmal gleich über zur Ehe. Merkt ihr, einmal von der Ehe und dann von Christus Gemeinde und dann von der Ehe. Und hier geht er gleich über zur Ehe. Um deswillen, Zitat von 1. Mose Kapitel 2, wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Und dann kommt vielleicht das Wichtigste in diesem gesamten Text. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Und das, was ich gestern sagte, du sollst sehen können an meinem Benehmen, meiner lieben Nancy gegenüber, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und liebt. Und du sollst sehen können an ihrem Benehmen mir gegenüber, wie die Gemeinde Christus zu lieben hat, ist hier in diesem Vers zu finden. Das Geheimnis der Ehe ist es, dass wir christlichen Eheleute eine Aufgabe haben vor der Welt, dass die Welt sieht, dass die Beziehung Christus-Gemeinde ausgelebt im kleinen Format. Das ist eine große Aufgabe und auch die Geschlechtlichkeit gehört dazu. Die Gabe unserer Geschlechtlichkeit ist ein Abbild von der intimen Beziehung zu Jesus Christus. Ich las eines Tages in meiner stillen Zeit in dem Evangelium Johannes bei der Geschichte von der Frau am Brunnen. Und als ich diese Geschichte las, plötzlich fiel mir ins Auge Vers 29. Und da in diesem Text sagt der Herr, Vers 23, sagt der Herr zu der Frau am Brunnen, da ist natürlich die Frau richtig eine Hure, da sagte Friedel gestern Abend von dieser Frau am Brunnen. Vers 20, Vers 19, die Frau spricht zu Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, zu Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Und hier kommt der entscheidende Vers. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Unser Vater im Himmel hat Begierden nach seiner Gemeinde. Da schlug mich hier zwischen den Augen einmal, wo ich sagte, der Vater im Himmel hat Interesse in seine Braut. Er geht suchen nach intimer Gemeinschaft mit seiner Braut. Und ich versuche jedes Mal, wenn ich Interesse habe an meine Frau, daran zu denken, wie sehr der Herr Interesse hat an Gemeinschaft mit mir. Nicht, dass meine Geschlechtlichkeit als irgendwas Freistehendes in der Landschaft betrachtet wird. Er steht absolut eingebettet in meiner Beziehung zum Herrn. Es ist eine ständige Erinnerung für mich an die Tatsache, dass mein Herr mich sucht. und intime Gemeinschaft mit mir sucht. Genauso wie ich intime Gemeinschaft mit meiner Frau suche. Diese Dinge sind parallel zueinander zu legen. Christus sucht uns. Christus interessiert sich für dich als seine Braut. Und wenn wir innerhalb der Ehe merken, Gott hat es auch eingebaut, eingerichtet, physisch eingerichtet beim Mann, dass er sich interessiert in seine Frau, sogar physisch eingerichtet, dass wenn innerhalb der Ehe, und jetzt rede ich ganz offen, wenn der Hodensack leer wird, 3 Tage später ist er wieder voll und der Mann beginnt, diesen Druck zu spüren, seine Frau aufzusuchen. Es ist physisch von Gott geplant, dass er Interesse in seine Frau immer wieder hat, von Gott gewollt und parallel zu seinem Interesse in seine Gemeinde, ständig mit ihr Gemeinschaft zu haben. Und wisst ihr was? Er will viel mehr Gemeinschaft mit mir haben, als ich mit ihm. Und es ist immer wieder eine Ermutigung an mich. Oh Roger, such den Herrn. Meine geschlechtliche Gabe ist eine Ermahnung und eine Ermutigung an mich, meinen Herrn zu suchen, eine Erinnerung daran, dass er mich sucht, mit Interesse nach intimer Gemeinschaft mit mir, eine Gemeinschaft, die wir zu zweit haben, eine Gemeinschaft, wo kein anderer dazugehört, eine Gemeinschaft, wo wir uns beide intensiv verstehen. Ich bin so sehr dankbar für diese biblische Schau unserer Geschlechtlichkeit und für die Tatsache, dass wir das auch ausleben dürfen innerhalb der Ehe. Ich denke, wenn wir sehen, wie Gott uns diese Gabe gegeben hat, dann wollen wir es auch ausleben zu seiner Verherrlichung innerhalb der Ehe, dass wir ihm zur Ehre und ihm allein zur Ehre leben. Das bedeutet, dass wir beide Rücksicht haben sollen aufeinander. 1. Korinther 7, wir haben eine gegenseitige Verpflichtung und sollen Rücksicht aufeinander haben. Was sind die Bedürfnisse von meinem Ehepartner und wie kann ich in Rücksicht auf diese Bedürfnisse eingehen? Wie kann ich ihr dienen? Wie darf ich meiner Frau dienen, soll meine Frage sein. Und wiederum ihre Frage soll sein, wie darf ich meinem Ehemann dienen? Und wisst ihr was? Wenn in der Ehe beide so denken, das ist eine ganz herrliche Angelegenheit. Wenn jeder denkt, wie kann ich dem anderen dienen? Dann denken wir genauso, wie wir in der Ehe denken sollten. Jemand sagte einmal, die Ehe ist eine 50-50 Sache. 50-50 bedeutet give und take, geben und nehmen. Aber ich sehe die biblische Ehe anders. Die Ehe ist eine 100-100 Sache, wo wir beide geben dürfen. Und wenn wir geben, natürlich empfangen wir. Aber ich gebe nicht, um zu empfangen. Ich gebe, um Christus ähnlich zu dienen. Und dabei kommt natürlich zurück. Und wir beide freuen uns an der Beziehung, die der Herr uns gegeben hat. Christus sagte, wenn auch hier Verfehlungen vorliegen, erstens erkenne, was du falsch gemacht hast und bitte um Vergebung. Christus sucht dich, er will Gemeinschaft mit dir haben. Suche die Gemeinschaft mit ihm und bringe dein Leben ins Reine, auch auf diesem Bereich. Er vergibt herzlich gern. Egal, was du gemacht hast, er vergibt herzlich gern. Und er vergibt, und er vergibt, und er vergibt. Nicht damit wir weiter sündigen, aber wenn wir immer wieder fallen, er vergibt. Ich bin so dankbar, dass es einen vergebenden Gott gibt im Himmel. Wenn ich das nicht wüsste, hätte ich keine Hoffnung für gefallene Menschen. Ich sprach davon, von dem Jungen, von dem Paar mit 3 Kindern, wo er fremd ging und ich dann zu ihm ging in die Wohnung, wo die andere Frau war. Ich könne jedem von euch einmal das erleben, dabei zu sein, wo Leute noch einmal sich die Treue versprechen. Wir fuhren zurück an dem Abend, er fuhr mir hinterher, wir fuhren dann zur Wohnung seiner Frau. Ich habe ihm gesagt, deine Frau wartet oben in Möhringen auf dich und ich komme, um dich abzuholen. Er fuhr mir dann hinterher und wir stiegen aus, gingen gemeinsam in die Wohnung der Frau, in seine Wohnung. Dann habe ich gesagt, du bist ja hier und du hast etwas zu bekennen. Dann hat er auch bekannt, was er gemacht hatte. Dann habe ich gefragt an die Frau, Bist du ihm treu gewesen in der Zeit, wo er dir untreu war? Und sie sagte, nein, auch ich nicht. Er wusste das nicht. Und sie bekannte ihm ihre Schuld. Weinend, Tränen überströmt, in den Armen voneinander, reinigend, wieder zusammenkommend. Ein Wunder des Herrn und ein Neubeginn. Das kann unser Gott. Und egal, was du gemacht hast an Verfehlung, an Sünde in diesem Bereich, unser Gott ist fähig und willig zu vergeben und voll und ganz zu reinigen. Es gibt vielleicht Leute unter uns, die Probleme haben mit falscher Literatur, die man liest und man weiß, man soll es nicht lesen. Es gibt manche, die Filme anschauen, vielleicht Videofilme anschauen, die überhaupt nicht im Besitz eines Christen sein sollten. Leider bleiben diese Erinnerungen hängen. Wir vergessen diese Dinge leider nicht. Ich warne davor, lass die Finger davon. Und wenn du da gesündigt hast, entferne die Dinge, vernichte die Dinge, tu sie weg und tu sie nie wieder an. Es gibt manche Fernsehprogramme, die du gar nicht anschauen darfst. Du weißt das, weil sie dir nur Probleme bereiten auf diesem Bereich, in diesem Bereich deiner Sexualität. Christus vergibt gern. Und er will uns heraushelfen aus der Not, in die manche von uns vielleicht gekommen sind, in dem Bereich unserer Sexualität. Zweitens, erkenne deine Sexualität als eine Gabe Gottes an und gewinne dazu eine ganz positive innere Einstellung. Eine dankbare Einstellung für die Gabe der Sexualität, die er gegeben hat. Ich denke, es ist sehr wichtig, das zu bejahen, was Gott bejaht. Innerlich dankbar zu sein dafür und zu sagen, Herr, ich setze diese Gabe ein. Nun, jedes keusche Paar, das wartet auf die Ehe, und es gibt auch Verlobte unter uns, die sagen, wir wollen warten und wir wollen nicht nackt sein voreinander vor der Ehe, wir wollen die Hände weghalten von den Geschlechtsgliedern des anderen, wir wollen wirklich keusch bleiben, vorehelich. Und wenn man da in die Ehe kommt und plötzlich an einem Abend alles grünes Licht ist, das ist eine ganz neue Erfahrung. Aber eine schöne Erfahrung, eine herrliche Erfahrung, die man machen darf, wo plötzlich etwas bejaht wird, was vorher uns verboten war. Aber wisst ihr was? Ein ganzes Eheleben lang dürfen wir von der Freude zehren, wenn wir gewartet haben. Wir dürfen Freude haben, dass Gott unseren Stand gesegnet hat. Und ich gönne euch diese Freude, ich gönne euch. Diese herrliche, saubere, reine Freude. Natürlich braucht es eine Umstellung. Preis den Herrn für Umstellungen. Aber ich gönne euch die Freude des Wartens auf den Plan unseres Herrn in diesem Bereich. Gewinne dazu eine positive Einstellung. Und merke wohl, dass Gott für die Ehe viel, viel Zärtlichkeit geplant hat. Durch unseren Körper wollte Gott Vermittlung geben. Manchmal, wenn ich ganz, ganz down bin, wenn ich ganz erdrückt bin, wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche die Umarmung meiner Frau. Ich suche meine Frau auf, ich sage, Schatz, ich brauche eine Umarmung von dir. Und dann halte ich sie ganz fest. Manchmal stehe ich vor ganz großen Aufgaben. Und ich brauche einfach das Wissen, sie steht hinter mir. Sie steht mir zu, sie steht mir bei. Und ich habe ihr des Öfteren gesagt, und sie sitzt ja hier unter uns heute Morgen, ich habe ihr öfters gesagt, wenn ich weiß, dass sie zu mir steht, wenn ich weiß, dass unsere Beziehung in Ordnung ist, mir wäre es egal, ich könnte vor die ganze römische Armee laufen. Ich könnte Bäume ausreißen. Egal, was der Auftrag des Herrn ist, wenn ich weiß, meine Frau steht zu mir, dann habe ich Rückendeckung. Ich bin so dankbar für eine Ehe, in der es sein kann, in dieser Weise. Und was wir hörten auch von Friedel gestern Abend, war eine ähnliche Situation in ihrer Ehe. Wir hörten Ähnliches. Sie wissen, sie beide decken sich gegenseitig, sie unterstützen sich gegenseitig. Und wenn man als Einzelner hinausgeht in den Kampf, man weiß um die volle Unterstützung von der anderen Person. Furchtbar ist es, wenn man hinausgeht zum Dienst und man sich untergraben fühlt. Man sich nicht gedeckt weiß, man sich nicht unterstützt weiß vom anderen. Das ist ein furchtbares Gefühl. Und ich gönne jedem von euch dieses Empfinden, gedeckt zu sein, getragen zu sein, geliebt zu sein. von dem anderen. Zärtlichkeit gehört in die Ehe. Manche haben vielleicht Probleme aus der Vergangenheit mit Zärtlichkeit. Vielleicht wurdest du nicht viel berührt in deiner Jugend. Und es ist dir vielleicht ein bisschen fremd, diese Zärtlichkeit in der Ehe. Wenn es auch fremd ist, beginne damit. Es ist eine herrliche Gabe, die der Herr gegeben hat, die Vermittlung der Zuneigung durch den Körper zu geben. Ich erzählte von dem Buch Touching von Ashley Montague. Und wie Kinder sind gestorben, weil sie nicht berührt wurden. Ihnen wurde eine Flasche hingestellt, die sie leer trinken konnten, aber weil sie nicht berührt wurden, starben sie. Sie haben einmal in einem Krankenhaus in den USA das entdeckt, dass viele Kinder starben, sonst normal gesund, aber sie wurden nicht berührt. Und da haben sie ein paar alte Damen angestellt, die nichts anderes tagsüber und nachts gemacht haben, als die Kinder herumtragen. Sie haben gemerkt, die wurden gesund, weil sie einfach getragen wurden, die körperliche Berührung. Gott hat uns Menschen einen Körper gegeben und auch diese Bedürfnisse, auch im Alter, gehen nicht weg, dass wir die Berührung eines anderen Menschen brauchen, auch innerhalb der Ehe. Und so flehe ich euch an, ich bitte euch, wenn auch hier gewisse Hemmungen vorliegen, bitte den Herrn um eine Enthemmung, sodass du deinem Ehepartner in diesem Bereich dienen kannst. Ich bin auch sehr dankbar für die Tatsache, dass es Evangelium gibt in der Schrift diesbezüglich innerhalb der Ehe. Dass es eine gute Nachricht gibt und dass auch innerhalb der Ehe diese Gabe der Geschlechtlichkeit von Gott gewollt und von Gott gegeben auch einen wunderbaren Plan Gottes hat. Ich bin dankbar, dass auch wenn man Verfehlung hat, wenn man gesündigt hat, es Vergebung gibt und man Neubeginn machen kann. Ich bin dankbar, dass du, auch gerade du, egal was du gemacht hast auf diesem Bereich, wo du weißt, mein Gewissen ist belastet, dass du auch heute Hilfe vom Herrn bekommen kannst. Ich denke, es gibt sicherlich noch eine Frage, die ich ganz zaghaft anspreche. Das ist die Frage von Kinderplanung. Ich spreche das zaghaft an, weil es sicherlich verschiedene Meinungen gibt darüber. Und ich habe heute Morgen nicht die endgültige Antwort. Ich weiß, dass manche aus Gemeinden kommen, wo Leute denken, man soll überhaupt nichts vornehmen, man soll überhaupt nichts machen, um irgendeine Planung zu unternehmen bezüglich der Zahl der Kinder. Meine Frau und ich haben 3 Söhne gehabt und bei der letzten Schwangerschaft vom letzten Sohn wurde meine Frau schwer krank. Sie bekam einen hohen Blutdruck. Wir haben nie herausfinden können, woher das kam. Man hat vermutet Nierenschaden, aber man hat auch Nierenuntersuchungen gemacht und sie wurden als in Ordnung gefunden. Und der Arzt hat mehrmals gesagt, irgendeiner von uns sollte sich sterilisieren lassen, dass meine Frau ja nicht schwanger wird. Die Tatsache, dass wir nichts unternommen haben, sitzt auf dem Schoß meiner Frau heute. Dass wir eine kleine Tochter bekommen haben als nachträgliches Geschenk, ist die Gabe unseres Herrn. Und wir beide sind sehr dankbar, dass wir auch nicht auf den Rat unseres Arztes gehört haben. Aber es war kritisch in der Zeit. Dieser hohe Blutdruck, wer weiß um den hohen Blutdruck, weiß, dass der hohe Blutdruck den Plazenta schädigt. Und die Nahrungsübertragung im Mutterleib wird nicht gewährleistet. Je höher der Blutdruck, desto größer die Beschädigung. Und beim letzten Sohn war es so, dass er bei der Geburt nur 1490 Gramm wog. 7 Wochen zu früh kam er und war 4 Wochen im Brutkasten. Wir haben schon manches durchgemacht in der Zeit. Und wir haben gesagt, o Herr, bewahre uns, leite und führe uns. Es musste bei uns wegen der Gesundheit meiner Frau, wir mussten zählen, wir mussten wissen, was wir tun, wir mussten planen. Die Tatsache, dass Gott uns eine Tochter geschenkt hat, war eine große Überraschung. Wir haben mal einen Arzt bei uns zu Besuch gehabt und wir haben dann darüber gesprochen, warum setzt die Regel einer Frau aus? Und wir haben beide gewusst, es kann nicht eine Schwangerschaft sein. Und wir fragten diesen jungen angehenden Arzt, welche Gründe vorliegen könnten, dass die Regel von einer Frau aussetzen könnte. Er sagte, ja, Schwangerschaft. Ich sagte, ja, Moment, wir wissen, dass es das nicht sein kann. Ich meine Tumor oder sonstige gravierende gesundheitliche Probleme. Der sagte, ja, ich bin noch in der Ausbildung, ich gehe und frage. Er rief mal an und er sagte, Die sagen alle nur Schwangerschaft. Dann ging meine Frau zum Arzt und kam dann zurück und sagte, Roger, was wir für unwahrscheinlich halten, hält der Arzt für absolut wahrscheinlich. Und am nächsten Tag hat sich das durch einen Schwangerschaftstest bestätigt. Ich musste mich aber hinsetzen an dem Tag. Und dann haben wir natürlich vielleicht 5-mal pro Tag den Blutdruck meiner Frau gemessen. Dass der Blutdruck gar nicht steigt, dass sie nicht in Aufregung kommt, damit keine Plazenta-Beschädigung geschieht und keine Beschädigung unseres Kindes. Uns war wichtig, dass der Herr uns hier führt und leitet. Natürlich müssen wir sehen und nie wieder gesehen. Aber seither frage ich mich immer, ob er dabei gedacht hat, als Ehemann, was mit seiner Frau los sein würde, was mit ihrer Gesundheit los sein würde in 5 Jahren, wenn sie diese große Last von so vielen Kindern zu tragen hat. Ob die Ehe heute noch existiert, weiß ich nicht. Aber ich bete, dass der Herr uns Weisheit gibt auf diesem Bereich. Ich denke, es ist wohl bekannt, gewisse Methoden, man spricht auch heute in der Schule davon. Ich sehe persönlich von christlicher Sicht es als unweise, die Frau zu belasten mit der Pille. Das ist meine persönliche Sicht, dass die Pille sehr belastend wirkt für die Frau, für ihren Körper und dass es unfair ist für die Beziehung, wenn sie allein die Verantwortung dafür zu tragen hat, dass es keine Kinder gibt. Und so haben wir es auch nicht gemacht. Ich sehe es als weise, wenn beide daran arbeiten. Und es gibt, glaube ich, ein Buch, ein sehr wertvolles christliches Buch über dieses Thema der Kinderplanung, das ich nur herzlich empfehlen kann. Ich weiß den Titel momentan nicht. Vielleicht weiß jemand davon? Ist es nicht von Scheunemann? Oder Rütze? Das ist es, ja, doch. Ja. Also ein sehr wertvolles Buch. Und ich empfehle das, weil ich davon hörte, wir haben das selber noch nicht gelesen, aber ich habe viele Berichte davon und Freunde haben es gelesen mit großem Gewinn. Ich empfehle hier betend den Willen Gottes zu suchen, dass man weiß, die Zahl der Kinder, die der Herr uns geschenkt hat, sind natürlich Geschenke. Also wir wussten, dass die Nummer 4 kommt, haben wir beide gewusst, es ist ein großes Geschenk und wir haben beide es bejaht. Wir wurden vom Arzt gefragt, und das ärgert mich bis heute noch, ich muss Sie fragen, wollen Sie abtreiben? Oh, der Gedanke, bloß der Gedanke, bringt mich fast in Rage. kam nicht in Frage, auch wenn es gelähmt gewesen wäre und wir haben auch damit gerechnet, dass eventuell irgendeine Schädigung vorliegen könnte. Auch wenn es gelähmt gewesen wäre, hätten wir dieses Kind dankbar angenommen. Dankbar zu lernen von dem, was Gott uns beibringen wollte, durch auch ein gelähmtes Kind. Die Zahl der Kinder, die Gott gibt, die gibt der Herr. Aber wir wollen auch betend miteinander arbeiten, wie viele Kinder können wir gut erziehen, wie viele Kinder können wir gut versorgen, wie viele Kinder können in dieser Welt gut zurechtkommen, können wir sie geistlich versorgen, sodass sie Gemeinde haben. Was ist unser Plan? Große Familien sind heute unter den Russlandsdeutschen bekannt und sonst unter wenigen in der Bevölkerung bekannt. In Deutschland ist es fast verpönt, eine Familie mit mehr als 2 Kindern zu haben. Wir wollten 6. Der Herr hat uns 4 geschenkt. Und wir sind sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar auch für Leute, die größere Familien haben. Ich ermutige dazu, daran zu denken, mit Weisheit vor dem Herrn zu wandeln, was Kindergebären anbelangt. Denke daran, sie sind ein Geschenk vom Herrn. Und wenn nachher sie gut erzogen, im Herrn gut geraten, mit ihm gehen, nachher die Freude, die existiert, ist nicht zu beschreiben, wenn Leute wissen, sie haben diese Kinder vom Herrn bekommen und ihm erzogen. Die Gabe unserer Geschlechtlichkeit, eine von Gott gewollte, gegebene Gabe, die für uns gut gemeint ist als Dienstgabe, Freudegabe und auch Fortpflanzungsmöglichkeit, dass wir auch in der Gemeinde Jesu die Aufgabe wahrnehmen können, die Gott uns gegeben hat. Ich ermutige euch, positiv darüber zu denken, eine positive Einstellung zu gewinnen zu dieser herrlichen Gabe unserer Geschlechtlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Vater im Himmel, Von ganzem Herzen danken wir dir, dass du uns diese Gabe geschenkt hast. Sie ist von dir gewollt, von dir bis ins Letzte geplant. So wie unsere Körper gemacht werden, sind sie in irgendeiner Form in der Abbildung von dir. Männlich und weiblich hast du sie erschaffen in deinem Ebenbilde. Darüber brauchen wir uns innerhalb der Ehe nicht zu schämen. Außerhalb der Ehe ist es nicht dein Plan, dass wir uns anders benehmen, als nur, dass wir unseren Leib als Gabe von dir bekommend würdig und keusch damit umgehen. Vater im Himmel, vergib uns, wo Verfehlungen vorliegen. Vergib, wo wir falsche Dinge gedacht haben. Vergib, wo wir mit unserem Körper eventuell falsche Dinge getan haben. Vergib, wo wir die Lust unseres Herzens angeregt haben durch das Anschauen falscher Literatur oder das Besuchen falscher Orte. Reinige du uns voll und ganz durch dein Wort und deinen Geist, dass wir auf diesem herrlichen Bereich, in diesem herrlichen Bereich unserer Sexualität dir und dir ganz alleine zur Ehre leben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns bewahrst, auch in der Gemeinde, vor jeglicher Verfehlung in diesem Bereich, vor jeglicher Verfehlung. Und dass wir unserem Ehepartner die Treue halten, unser ganzes Leben lang. Danke dafür, Herr, dass du so freundlich, aber auch so direkt mit uns sprichst in diesem Bereich. Wir beten dich darüber an, in dem Namen Jesu. Amen.